Herzlich willkommen zum Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema Endometriose.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Den Begriff Endometriose hört man seit einigen Jahren immer häufiger. Frauen, die von dieser Krankheit betroffen sind, haben einmal im Monat während der Regel extrem starke Schmerzen. Wie die Schmerzen entstehen und wie betroffene Frauen sie bekämpfen können, erzählt die Medizinerin Stefanie Burghaus vom Universitätsklinikum Erlangen heute im Bild der Wissenschaft Podcast. Als leitende Oberärztin am Frauenklinikum beschäftigt sie sich bereits seit mehreren Jahren intensiv mit dieser Erkrankung. Herzlich willkommen beim Bild der Wissenschaft Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Vielen herzlichen Dank, Herr Schröter, für die Vorstellung. Ich freue mich auch, heute hier sein zu können und über Endometriose sprechen zu können.
Ja, ich habe über das Thema in den letzten Tagen mal mit Bekannten gesprochen und mich im Freundeskreis umgehört. Und gemerkt, dass viele meiner Bekannten den Begriff Endometriose zwar schon mal gehört haben, aber eigentlich nicht so genau wissen, um was es dabei eigentlich geht. Also auch vor allem die Frauen auch nicht. Deswegen vorab, was für eine Art von Krankheit ist denn das überhaupt?
Ja, das geht mir genauso. Ich habe auch immer wieder im Freundeskreis, dass Endometriose gar nicht so bekannt ist und viele davon überhaupt noch nichts davon gehört haben. Und Endometriose, das ist so, dass Gebärmutterschleimhaut kommt normalerweise in der Gebärmutter vor, in der Gebärmutterhöhle. Das ist das, was sich während der Periode entsteht oder was wächst und dann durch einen Hormonentzug dann auch wieder abblutet und das bei den Frauen die Monatsblutung ausmacht. Und bei der Endometriose ist es so, dass diese Gebärmutterschleimhaut dann nicht nur in der Gebärmutterhöhle vorkommt, sondern auch außerhalb der Gebärmutter. Also in verschiedenen Bereichen, im kleinen Becken. Das kann an den Beckenwänden sein. Das kann aber auch mal oben an der Zwerchfellkuppe, also am Übergang vom Bauch zum Brustkorb sein. Das kann an den Organen sein, wie an der Harnblase, am Dickdarm oder an den Eierstöcken. Also an verschiedenen Lokalisationen, an denen sich dann diese Endometrioseherde ansiedeln.
Die Regel macht ja auch so Schmerzen, ne? Immer mal wieder. Was tut denn da eigentlich weh im Normalfall?
Das stimmt, man kann unterscheiden zwischen Regelschmerzen und Schmerzen, die aufgrund von einer Endometriose entstehen. Regelschmerzen entstehen dann, wenn zum Beispiel die Gebärmutter bei der Periode zieht die sich zusammen. Also wir sagen auch, die kontrahiert sich. Und durch dieses Kontrahieren, dieses Zusammenziehen, wir waren da aus einer gewissen Eigenbewegung, ist es so, dass dann eine Blutarmut entsteht. Also das Blut wird herausgedrückt. Und durch diese Blutarmut kommt es zu weniger Sauerstoff in den Zellen, in den Muskelzellen. Und durch diesen Sauerstoffmangel ist es so, dass das Regelschmerzen macht. Und Regelschmerzen können aber gut mit Schmerzmitteln behandelt werden. Das ist das, was gut anspricht. Und es sind Frauen, die dann trotzdem ihrem Alltag nachgehen können. Die sagen, ich spüre, dass ich meine Periode habe, das zieht etwas, aber ich nehme zum Beispiel eine Ibuprofen oder nehme anderes Schmerzmittel und komme damit dann ganz gut zurecht und kann meinem Alltag nachgehen, kann in die Arbeit gehen, kann in die Schule gehen, meine Ausbildung machen. Und dann gibt's die Schmerzen bei der Periode, die sehr schlecht, manchmal auch auf Schmerzmittel oder unzureichend, ist vielleicht besser ausgedrückt, unzureichend auf die Schmerzmedikamente ansprechen und die Frauen aber auch ihrem Alltag nicht mehr nachgehen können. Also die massiv eingeschränkt sind, im Bett bleiben, von der Mobilität eingeschränkt sind. Und das unterscheidet dann Periodenschmerzen, Regelschmerzen von den Schmerzen aufgrund einer Endometriose.
Und da hätte ich zum Beispiel gedacht, wie Sie es eben beschrieben haben, dass dieses Zusammenziehen, ne, dass das weh tut. Aber wie Sie sagen, es ist diese Blutarmut, der Sauerstoffmangel und dieses Gewebe, das dann Probleme hat. Und kann man sich das so vorstellen, dass dann auch an den anderen Stellen, wo diese Gebärmutterschleimhaut falsch angesiedelt ist, wie Sie beschrieben haben, dass es da sich auch kontrahiert und auch so
genau
weh tut? Ist das das?
Genau, das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber so richtig die Kausalität, also die Ursache für die Schmerzen ist nicht ganz geklärt. Das sind sicherlich die Herde, die weiß man, dass das auch Nerveneinsprossungen sind, also Schmerzfasern, die an diese Endometrioseherde mit einsprossen und die dann auch für die Schmerzentstehung mit verantwortlich sind. Ein Hauptgrund, den wir jetzt aber auch noch nicht genannt haben, ist die Endometriose an sich. Das ist das, was wir schon besprochen haben, dass die Gebärmutterschleimhaut außerhalb von der Gebärmutter vorkommt. Aber ein Punkt ist auch, dass in der Gebärmutter selber Endometriose vorkommen kann. Und das hat so einen eigenen Begriff, das ist diese Adenomiose. Und bei uns wird das oft miteinander zusammengenannt, also Endometriose. Die Adenomiose ist auch eine Form der Endometriose. Im englischsprachigen Raum sind es zwei unterschiedliche Erkrankungen und zwei völlig unterschiedliche Erscheinungsformen. Und bei der Adenomiose, also der Endometriose in der Gebärmuttermuskulatur, ist es so, dass diese Gebärmutterschleimhaut auch in die Muskulatur mit einwachsen kann. Also dann in der Muskulatur selber da Veränderungen macht. Und das entsteht zum Beispiel durch die Gebärmutterschleimhaut. Das ist eine Schicht in der Gebärmutter. Und da gibt's noch eine Muskelschicht, die außen drum ist. Und darüber, zwischen diesen beiden Schichten, kann es zu ganz kleinen Mikroläsionen, Verletzungen kommen, die durch dieses Zusammenziehen der Gebärmutter, also dieser Peristaltik, entstehen können. Und diese kleinen Verletzungen, wenn der Körper eine Verletzung hat, was macht er? Er möchte das wieder reparieren oder heilen. Und das Heilen findet dadurch statt, dass Bindegewebe sich daran bildet,
ja,
dass da einfach diese Umbauprozesse stattfinden und der Körper da also Narbenprozesse sozusagen hat. Und das ermöglicht aber leichter, dass Gebärmutterschleimhaut in die Muskulatur einwandern kann. Und das sind so Prozesse, die sich das immer einfach so ein Fortschreiten der Erkrankung auch mit sich bringt. Also man hat diese Umbauprozesse, diese Bindegewebseinsprossungen oder Umbau. Und dadurch kommt es wieder, dass dieses Zusammenziehen gestört ist. Also diese Schichten nicht gleichmäßig aneinander gleiten. Dann wieder mehr Läsionen, mehr Umbau. Und also das ist einfach diese Spirale sozusagen, bis dann Veränderungen an der Gebärmutter auftreten.
Aber ich nehme an, das ist dann nicht bei allen Frauen gleich, ne? Sondern
das ist,
kommt drauf an, ne?
Genau, das ist völlig unterschiedlich. Wir wissen auch nicht genau, oder es gibt verschiedene Gründe, warum manche Frauen eine Endometriose bekommen und andere nicht. Zum Beispiel bei der Adenomiose ist es so, dass das auch unterschiedlich ist. Also manche Frauen, also nicht jede Frau bekommt ja eine Adenomiose. Und bei der Endometriose ist es so, dass wir denken, dass eine Ursache mit eine Blutung ist, die über die Eileiter in die Bauchhöhle stattfindet. Also das Gebärmutterschleimhaut über die Eileiter bei der Menstruationsblutung in die Bauchhöhle gelangt. Aber das sehen wir bei vielen
Zellen da ansiedeln, oder?
Genau, die siedeln sich dann in der Bauchhöhle an. Das sehen wir aber bei ganz vielen Frauen. Also wenn wir eine Operation machen, eine Bauchspiegelung, dann sehen wir oft manchmal Menstrualblut in der Bauchhöhle. Aber das ist jetzt nicht immer per se dann ja auch schon eine Endometriose. Also gibt's noch andere Trigger oder Faktoren, die dann dazu führen oder dafür sorgen, dass diese Gebärmutterschleimhaut oder dieses Gebärmutterschleimhaut ähnliche Gewebe am Becken sich dann ansiedelt und Endometrioseherde bildet.
Ja, also ich höre daraus, es gibt viele Anzeichen, viele Möglichkeiten, viele Auslöser und Wege, wie das entsteht. Aber ganz klar, so diesen einen Weg, du hast das und das, die genetische Veränderung vielleicht, und dann kriegst du eine Endometriose. So einfach ist es nicht, oder das weiß man
auch
nicht.
Genau, das weiß man nicht. Was man halt weiß, dass es mehrere Faktoren sind, also diese Blutung, über die wir gerade gesprochen haben, dann gibt's immunologische Faktoren, also dass das Immunsystem daran auch mit beteiligt ist, und genauso, wie Sie gesagt haben, auch genetische Faktoren, dass man im Erbgut auch Hinweise hat, dass manche Frauen oder in den Familien das dann auch häufiger ist als bei anderen.
Eine Bekannte, mit der ich darüber gesprochen habe, die sagte, frag doch mal, wie erkenne ich denn überhaupt, ob ich Endometriose habe oder nicht? Wie ist denn das?
Das ist eine sehr gute Frage, und da hat sich da in den letzten Jahren noch einiges getan. Und ich denke, wie bei vielen Erkrankungen ist so, dass am Anfang auf jeden Fall das Wort steht. Also man muss miteinander sprechen und die Patientinnen oder Betroffenen fragen, was sind das für Beschwerden? Es gibt schon Endometriose-assoziierte Beschwerden, die einen Hinweis geben und die Diagnostik dann darauf abstimmen. Das sind zum Beispiel so Fragen wie, bestehen Schmerzen bei der Regelblutung? Wie stark sind die Schmerzen? Sind Schmerzen beim Wasserlassen da? Schmerzen beim Stuhlgang oder beim Geschlechtsverkehr? Und dann bei der Diagnostik ist es so, dass wir früher oder vor einigen Jahren vor allem die Bauchspiegelung als diagnostisches Kriterium oder Goldstandard angesehen haben. Das heißt, dass man minimalinvasiv mit einer Operation, mit einer Kamera durch den Bauchnabel in den Bauch schaut, dann kleine Instrumente im Unterbauch noch anbringt, mit denen man dann operieren kann und guckt sich dann im Bauchraum um, ob Endometrioseherde da sind. Und dann hat man, wenn man Endometrioseherde findet oder sieht, das sind manchmal auf dem Bauchfell, können die als Auflagerung, die sind entweder wenige Millimeter groß oder ein oder mehrere Zentimeter, und die können auch verschiedene Farben haben, also rot, braun oder schwarz oder weiß. Und diese Herde, wenn man die sieht, die kann man entfernen und zum Pathologen schicken, dass der sie sich im Mikroskop anguckt und hat gesagt, das ist eine Endometriose, ja oder nein, oder hat es halt mit bestätigt. Und mittlerweile ist aber so, dass wir neben der Bauchspiegelung auch immer mehr bessere Kriterien im Ultraschall haben. Also ich habe im Ultraschall die Möglichkeit zu sagen, das ist ein Endometrioseherd oder das sind Veränderungen an der Gebärmutter, die auf eine Adenomiose hinweisen. Und anhand dem Gespräch, wo ich Endometriose-assoziierte Beschwerden habe und der entsprechenden Diagnostik, kann ich dann auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit angeben oder Spezifität dann auch angeben, dass eine Patientin eine Endometriose hat und somit die Diagnose auch stellen.
Sie haben gerade gesagt, dass das Wort steht am Anfang, drüber reden. Ich nehme an, so ein erster Anlass ist wahrscheinlich, dass eine Frau wirklich starke Schmerzen hat. Wie kann man sich denn als Nicht-Betroffener diese Schmerzen überhaupt vorstellen?
Ja, das ist, ich habe manchmal Patientinnen, die sehr, sehr leidensfähig sind. Also das sind Frauen, die über Jahre berichten, dass sie zumindest im Monat während der Regelblutung oder dann auch über die Jahre dann auch außerhalb der Regelblutung so stark Schmerzen haben, dass sie sich zum Beispiel im Bad auf den Boden legen müssen. Und dann erstmal einige Minuten da liegen, kaum atmen können oder einfach aufgrund der Schmerzen. Oder es sind Patientinnen, die dann den Rettungsdienst rufen müssen, weil sie also einen kompletten Vernichtungsschmerz haben. Das sind, wir fragen auch manchmal gern ab auf einer Skala von 0 bis 10. 0 sind keine Schmerzen und 10 das absolut Vorstellbare an Schmerzen, was man sich vorstellen kann. Und da gibt's nicht wenige, die dann 10 von 10 angeben. Und das sind einfach dann die Schmerzen, die einfach wirklich behandlungsbedürftig sind und wo man dann auch das eine Endometriose assoziiert. Und dann sind wir davon, wie die Regelschmerzen, über die wir gesprochen haben, wo man trotzdem seinem Alltag nachgeht. Also das sind die ich dann, wo ich ein Schmerzmittel nehme oder eine Hormontherapie beginne, wo einfach diese Kontraktilität der Gebärmutter reduziert wird und dann, oder die Schmerzmittel dann auch die Schmerzen reduzieren und dann einfach da eine gute Lebensqualität ist und der Alltag dem nachgegangen werden kann.
Da sind wir schon ein bisschen bei der Behandlung, aber Sie sagten gerade, also dieser größte vorstellbare Schmerz, das ist ja eine Sache, das überwältigt Menschen ja, und dann ist eigentlich ja die klare oder die logische Folge wäre dann zu sagen, also so extrem, ich gehe jetzt zum Arzt, und Sie sagten gerade, da ruft man auch einen Rettungswagen. Aber dennoch ist das Thema irgendwie neu. Also wie gesagt, ich hatte mich da umgehört und ja, mit Endometriose schon mal gehört. Das heißt, die Schmerzen gibt's da irgendwie schon immer. Mhm. Aber warum ist das Thema denn noch gefühlt so neu? Was ist denn da passiert in den letzten Jahren?
Ja, zumindest ist in den letzten Jahren passiert, dass man mehr Aufklärung betrieben wurde, vor allem auch von der Selbsthilfegruppe, die das mit unterstützt haben, aber auch Arbeitsgemeinschaft Endometriose wurde eine gegründet von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und dann gibt's noch andere Interessensverbände, die die Aufklärung zur Endometriose unterstützt und verbessert haben. Und ich denke, das ist ein wichtiger Grund, der längst überfällig war, damit man den Betroffenen Gehör schenkt. Weil ich erlebe das immer wieder in der Sprechstunde, dass man über die Jahre, das sind ja oft Frauen oder Betroffene, die dies bereits mit Beginn der Periode oder relativ früh auch hatten. Und dass die so Bewältigungsstrategien oder ihren Leben damit nach ausgerichtet haben. Wissen Sie, wenn man eine chronische Erkrankung hat, dann ist irgendwie so, dass man sich daran adaptiert und daran gewöhnt hat, ist vielleicht, ja, könnte man so fast beschreiben. Und dann hat man irgendwie den Bezug da, was ist wirklich normal oder wie ist dann mein Leben ohne? Und dann hat das ja irgendwie, man weiß, dass diese Diagnoseverzögerung verschiedene Gründe hat. Also das kommt davon, dass erstens man selber erstmal sagt, ja, dass man das erstmal als Periodenschmerz wahrnimmt.
Dann aber nach dem Motto, das haben ja alle, so.
Ja, genau. Die Richtung. Genau. Und ja, vielleicht ist bei mir ein bisschen stärker, aber so Periodenschmerz ist ja was Gängiges. Dann das Umfeld vielleicht auch sagt, das hatte ich auch, das ist halt so. und dann von Ärzteseite dann auch vielleicht eine Verzögerung auch mit angegeben wird oder zu einer Verzögerung das Ganze kommt und dann da einfach lange Zeit vergeht. Und wir wissen auch, dass Frauen, die besonders früh schon Beschwerden hat, also gerade die jungen Mädchen, dass die besonders spät dann auch erst diagnostiziert werden. Und ich denke, das ist auch ein Grund, weil die für sich so Strategien entwickelt haben, wie sie damit mit dem Schmerz zurechtkommen. Oder die dann zum Beispiel ihr Leben, privates Umfeld auch danach richten, die dann den Beruf so, Urlaube so legen, außerhalb der Periode, Treffen mit Freunden und so weiter, das mit dem Zykluskalender abstimmen. Und ich denke, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum das jetzt zu einer Verzögerung kam, aber hoffentlich halt zukünftig durch eine verbesserte Aufklärung dann reduziert wird, dass einfach viel früher dann dagegen gesteuert wird.
Mhm. Das ist nochmal eine Frage in dieselbe Richtung, zusammen mit meiner BTW-Kollegin Sigrid Merz, die jetzt auch in dem aktuellen Heft einen Artikel über Endometriose geschrieben hat, haben sie ein Buch geschrieben, das heißt Let's Talk About Endometriose. Das klingt so, let's talk about Endometriose, als müsste man darauf aufmerksam machen, dass man darüber reden sollte. Das klingt für mich zwischen den Zeilen so ein bisschen nach Tabu. Ich weiß nicht, ist das auch so ein bisschen, dass Frauen zu sich selbst sagen, komm, stell dich nicht so an, das hat halt jeder. Oder dass Frauen gesagt bekommen haben, du, das ist normal. Wie ist denn da diese Gemengelage in den letzten Jahren oder immer schon gewesen, die jetzt zu dem Buch mit diesem Titel geführt hat?
Ja, das finde ich ja extrem gut, weil genau das ist es. Man muss darüber sprechen. Und die Periode ist ja absolut was mit einem Stigma behaftet ist. Also wenn sie früher, ich weiß noch, als der Beginn der Fernsehzeit für mich, oder zumindest wo ich mich dran erinnern kann, da war die Periode als blaue Flüssigkeit dargestellt worden. Ist ja eigentlich auch völlig verrückt. Warum nimmt man nicht einfach rote Flüssigkeit? Aber dann wurde im Fernsehen die Periodenblutung als blau, wahrscheinlich eher als klarer, reiner wie Wasser dargestellt, sondern man hat es einfach als blaue Flüssigkeit gemacht.
Königlich geradezu,
blau. Ja, ja, genau. Einfach um so ein bisschen diesen Charme und diesen Ekel davon zu nehmen, ist mein Eindruck. Und das, denke ich, hat sich schon geändert. Ich habe auch, denke ich, mit den Mädels in der Klasse damals schon drüber gesprochen, wenn man seine Tage hatte oder auch da sich etwas ausgetauscht. Ich glaube aber, dass das noch sehr mittlerweile deutlich besser ist. Ich weiß auch zum Beispiel von einer Kollegin, die ja auch drüber gesprochen hat, dass ihr Sohn ihr neulich erzählt hat, ja, die Simone war nicht beim Sport, weil die hat ihre Tage. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das hat sie völlig verwundert, dass ihr Sohn wusste, dass eine Schulkameradin ihre Tage hatte, weil sie gesagt hat, das hatten sie früher irgendwie nicht mit den Jungs besprochen. Und das war für mich auch so ein Zeichen, okay, die Jugendlichen von heute, die können Gott sei Dank besser zumindest schon mal über die Periode sprechen. Und das ist so ein bisschen so ein Grund oder ein Hinweis für mich, wo ich hoffe, dass man dann auch eher auch mal drüber spricht. Ich bin heute einfach eingeschränkt oder mir geht's nicht gut. Ich habe meine Tage und es tut wahnsinnig weh. Dass das aber auch dann auch eine gewisse Akzeptanz in der Gesellschaft hat. Weil mittlerweile, also es ist ja manchmal so, dass dieses Frauen leiden dann ja auch oft eine Stigmatisierung, zu einer Stigmatisierung führt oder dann auch Ernsthaftigkeit.
Inwiefern stigmatisierend?
Ja, zumindest als es wird ja mit Attributen assoziiert, mit schwach oder nicht belastungsfähig und man weiß ja, dass sowas immer wieder auch kommend ist. Also das ist ja nichts, was einmalig ist, sondern wo man weiß, okay, ach, die hat ihre Tage wieder. Das ist so, empfinde es schon manchmal als negativ behaftet. Und das hoffe ich, dass einfach, dass man darüber spricht, dass Periodenschmerzen auch nicht nur manchmal Regelschmerzen, einfache Regelschmerzen sein können, sondern auch eine Erkrankung, dass das immens wichtig ist und für die Frauen und für die Betroffenen vor allem auch sehr wichtig ist.
Wie viele Frauen sind dann davon betroffen ungefähr in Deutschland?
Es wird ja immer mit der Zahl 1 von 10 ist betroffen, wobei die Zahlen, je nachdem von den Publikationen, was man sieht oder was man kennt, oft sehr unterschiedlich sind. Also es wird 1 von 10 genannt. Es kann aber sein, dass die Dunkelziffer, also von denen, die diese Adaptionsstrategien, von denen wir schon gesprochen haben im Leben, dass die einfach deutlich höher sind. Also dass wenn man dann eine Querschnittsstudie machen würde, dass die Anzahl der Betroffenen höher wäre.
Das wären ja 4 Millionen Frauen, ne? 80 Millionen Menschen in Deutschland, 50% Frauen.
Genau.
4 Millionen, das ist ja unwahrscheinlich viel. die betroffen sind. Das heißt, das ist eine sehr, sehr häufige Krankheit offensichtlich.
Genau, es ist eine sehr häufige Erkrankung, die während der Phase der Reproduktion, das klingt immer so ein bisschen nüchtern, aber das ist die Phase einfach während der Periodenblutung, die da vor allem Beschwerden macht. Wobei wir natürlich auch wissen, dass Frauen nach den Wechseljahren auch, die an der Endometriose erkrankt sind, noch Beschwerden haben können. Aber die hauptsächliche Zeit der Beschwerden ist auf die Reproduktion mit begrenzt. Also es sind wahrscheinlich nicht ganz 4 Millionen, einfach weil sehr junge Mädchen oder dann diejenigen, die in Wechseljahren sind oder nach den Wechseljahren, wahrscheinlich sich die Anzahl etwas reduziert. Aber grundsätzlich ja, genauso ist es.
Das erstaunt mich wirklich, dass das so eine große Zahl ist wahrscheinlich. Also Sie sagten ja am Anfang, die Diagnostik ist noch schwierig und da gibt es sicherlich in den nächsten Jahren noch weitere Erkenntnisse, wie viel tatsächlich und so weiter. Da wird man wahrscheinlich dazulernen. Dennoch ist das unwahrscheinlich viel. Ja, was können denn heute im Jahr 2024 Frauen, die das diagnostiziert bekommen, machen?
Bei den Frauen ist ganz wichtig, dass die sich Hilfe holen oder zumindest erstmal Ansprechpartner suchen, die mit ihnen einen Therapieplan erstellen oder zumindest erstmal die Diagnostik dann auch entsprechend einleiten und dann eine Therapie besprechen. Und es ist natürlich sehr schwierig, was kann man machen? Ich denke, der erste Ansprechpartner ist der Frauenarzt oder die Frauenärztin, der man über seine Beschwerden berichtet und dann guckt, wie man diese Beschwerden einordnen kann. Was kann die Ursache dafür sein? Kann eine Endometriose in Frage kommen? Und dann mit einer normalen gynäkologischen Untersuchung. Also das, was man machen kann, ist eine gynäkologische Tastuntersuchung und die Ultraschalldiagnostik dann abklärt, ob eine Endometriose bestehen kann oder nicht. Und dann die entsprechende Therapie in Abhängigkeit von der Lebenssituation, in der die Betroffene ist, auch steht, dass man die dann auch einleitet.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es da? Was steht heute zur Verfügung?
Ich sage immer, die Therapie der Endometriose, die sollte auf verschiedene Säulen aufgebaut sein. Also es ist wie so ein Haus, was man jetzt nicht nur auf einer Säule hat oder einer Stütze sozusagen, sondern auf verschiedenen Stützen, um ja mehrere Therapieoptionen zu haben, die eintragen. Man darf immer nicht vergessen, es ist eine Erkrankung, die nicht von einem Monat auf den anderen aufgetreten ist, sondern oft über eine lange Zeit. Und das zeichnet ein. Und das, denn wir sprechen ja auch bei der Endometriose mittlerweile von einer chronischen Erkrankung, einer chronischen Schmerzerkrankung. Und da weiß man einfach, dass verschiedene Therapiemodalitäten notwendig sind. Und das Hauptsäule ist auf jeden Fall die Hormontherapie. Also dass man versucht, das Ziel sollte eine Blutungsfreiheit sein. Also dass die Periodenblutung nicht mehr auftritt. Dass man versucht,
so wie bei der Pille jetzt, ne?
Ja, genau so ist es. Dass man durch die Hormontherapie, die normalen Menstruationszyklus mit beeinflusst. Also das heißt, dass keine Gebärmutterschleimhaut sich mehr aufbaut und die dann auch abblutet. Und bei der Pille ist es ja normalerweise so, die nimmt man mit Pause. Eine Pille ist ein kombiniertes Hormonpräparat. Das besteht aus Östrogen und Gestagen. Und das nimmt man normalerweise 21 Tage ein und dann hat dann 7 Tage die Pause. Und bei der Endometriose ist aber so, dass man die Hormontherapie kontinuierlich anwenden sollte. Also eine Periodenblutung sollte nicht auftreten. Und da gibt es einfach verschiedene Hormonpräparate, die man anwenden kann, um dieses Ziel zu erreichen. Und gerade bei der Adenomyose ist so, dass dieses Einwachsen von Gebärmutter, Schleimhaut, Gewebe in die Muskulatur unterbleibt und dass halt einfach man geht davon aus oder möchte, dass einfach durch das Ausbleiben der Menstruationsblutung keine anderen Trigger gesetzt werden, dass wieder sich neue Endometrioseherde im Bauchraum bilden. Also da ist die Hormontherapie eine Säule. Und eine andere wichtige Säule ist sicherlich, wie bei jeder chronischen Schmerzerkrankung, eine Schmerztherapie, die am besten dann auch entweder halt medikamentös durchgeführt wird. Aber multimodal ist ja im Moment auch ganz, also ist auch ein wichtiger Begriff. Das heißt, dass dann verschiedene Arten der Schmerztherapie noch mit in Betracht gezogen werden. Also, dass man da auch psychosomatisch mitarbeitet in der Aufklärung über die Erkrankung, Aufklärung über die Schmerzen, also Schmerzerkrankung. Dann.
Kurz fragen, wenn Sie sagen multimodal, also auf verschiedene Wege gleichzeitig aus mehreren Rohren schießen sozusagen. Aber man kann ja jetzt nicht dann auch Ibuprofen oder so dauernd nehmen. Ne? Also man oder?
Weil Ibuprofen muss halt, genau, man sollte es dann nicht jeden Tag, sondern bestimmt, man kann das schon mehrere Tage im Monat dann auch nehmen. Aber das muss man evaluieren oder zumindest sonst auch die Nebenwirkungen entsprechend auch mit beachten. Aber es gibt natürlich bei der Schmerztherapie auch noch andere Medikamente aus der Gruppe, aus der Ibuprofen ist, oder stärkere Medikamente, oder wir sprechen auch von Co-Analgetika. Das sind Medikamente, die auch aus der Schmerztherapie kommen und die zum Beispiel als Antidepressivum zugelassen sind, die aber auch in der Schmerztherapie da, gerade bei der, je nachdem nach der Art des Schmerzes eingesetzt werden können, um die Beschwerden zu lindern.
Und das nehmen dann die Frauen ein, natürlich zu der Zeit, wo die Schmerzen stark sind, ne? Und immer nur kurzfristig in Anführungsstrichen, oder?
Das ist unterschiedlich. Manche, die Schmerztherapie oder Medikamente, da gibt es eine Grundtherapie, die man nimmt. Und wenn dann Schmerzspitzen auftreten, dass man dann zusätzlich noch andere Schmerzmittel dazu nimmt. Aber diese Co-Analgetika, von denen ich gerade gesprochen habe, die sollten kontinuierlich genommen werden, weil die auch einen gewissen Wirkspiegel auch bedürfen, damit man da, deswegen ist da eine notwendige, also kontinuierliche Einnahme notwendig. Mhm. Und was man natürlich selber, gibt es auch Möglichkeiten, wie man die Beschwerden oder die Schmerzen lindern kann. Man weiß, dass regelmäßige Bewegung oder Yoga unterstützend hilft. Physiotherapie ist das, was man noch mitmachen kann, gerade im Becken, dass da eine Physiotherapie auch die Beschwerden lindern kann. Man kann mit einer Ernährung zum Beispiel auch versuchen, was man selber unterstützen kann, um Schmerzen oder diese Schmerzreize zu reduzieren.
Was wäre das ganz kurz? Wie kann man die Ernährung umstellen?
Also es gibt keine spezifische Endometriose-Diät, das ist mir auch ganz wichtig. Es gibt nicht die Möglichkeit, ich mache da eine Endometriose-Diät und dann sind meine Beschwerden alle sehr gut. Und es ist auch nicht so, dass mit einer Ernährung alleine die Beschwerden sicherlich, wir haben ja gerade von stärksten vorstellbaren Schmerzen gesprochen, das mit behandelbar ist. Aber man weiß, dass zum Beispiel die Entzündungsaktivität im Körper von der Ernährung mit beeinflusst werden kann. Und leider ist so, dass ja manches, was man gerne zu sich nimmt, dass das leider ungünstig ist. Zum Beispiel Schokolade, Kuchen, Kekse, also Süßigkeiten sollten reduziert werden. Fertigprodukte, dann rotes Fleisch ist ungünstig. Dann aber auch Milchprodukte, manche Milchprodukte wie Hartkäse oder Butter oder Alkohol. Also das sind so Lebensmittel, die man meiden sollte. Günstig.
Viel genusste Lebensmittel.
Ja, genau. Und das meine ich auch mit der Diät. Man muss sich, darf sich eine Geißel. Also das, was realistisch möglich ist, man kann sicherlich vieles mit beeinflussen. Aber da, dass jemand einen Schmerzwert von 10 auf 2, 3 von 10 runterkriegt rein mit Ernährung, das finde ich dann auch, ja, man muss ja realistische Ziele haben. Und ich denke, vieles, das ist, was ich mit den Säulen, dass man verschiedene Therapiemöglichkeiten hat und dass man die nutzt, um einfach da in der Summe eine Beschwerdereduzierung in Lebensqualität hat. Also wir hatten ja schon über die negativen Lebensmittel gesprochen, aber es gibt natürlich auch viele gute, was man zu sich nehmen kann. Frisches Gemüse oder Obst, helles Fleisch, Huhn, Pute, was günstig ist, Sojaprodukte, Nüsse, Samen und so weiter oder Getreide.
Also im Grunde die ganze Palette der gesunden Ernährung, die auch in diesem Fall dann natürlich hilft.
Genau, ne? Genau, so ist es. Wir haben ja Frauen auch der Begriff von einem Endobelly. Das heißt, dass das so ein aufgeblähter Bauch ist, der gerade auch zyklisch auftreten kann, wo die Frauen sagen, das sieht aus wie schwanger. Ich sehe aus wie schwanger, obwohl ich es nicht bin. Mein Bauch ist komplett gebläht. Und das weiß man schon auch, dass das Symptom dieser Blähbauch auch mit der Endometriose assoziiert sein kann.
Sind das dann so entzündliche Schwellungen tatsächlich an den von Ihnen vorhin beschriebenen Stellen? Oder wie kommt das zustande?
Das ist relativ schwierig oder noch nicht ganz geklärt, was denn die Ursache davon ist. Aber das ist natürlich, kann das sein, dass einfach der Darm dann auch mit durch die Endometriose auch mit reagiert. Man kann zum Beispiel wenn die Adenomyose ist ja zwischen der Gebärmutter, die Gebärmutter ist zwischen der Harnblase und dem Darm. Und wir wissen schon, dass auch diese Schmerzfelder immer weiter ausstrahlen. Also das sind die Betroffenen, die schildern oft die Schmerzen am Anfang sehr lokalisiert. Die Beschwerden waren am Anfang hauptsächlich bei der Periode, aber irgendwie wurde das dann immer mehr. Und dann sagen sie, ja, plötzlich tut mir alles weh oder das strahlt ins Bein aus, das zieht ins Bein oder in den Rücken strahlt das auch mit aus, sodass diese Schmerzfelder auch immer größer und weiter werden. Und das passt so ein bisschen zu dieser Chronifizierung der Erkrankung.
Und Sie sagten oder Sie sprachen gerade von Säulen, ne? Säulen möglichen Gegenmaßnahmen. Wie ist denn mit einer Operation? Also das ist die Idee, ich gehe zur Operation, dann wird es rausgeschnitten und da habe ich für immer Ruhe. Ist das auch eine Option?
Es gibt verschiedene Gründe, warum man eine Operation durchführen kann. Aber das ist oft die Hoffnung der Patientinnen, wenn sie zu mir kommen. Ich mache eine Operation, dann entfernen wir das und dann passt das wieder. Und das muss man sagen, das ist leider nicht der Fall. Der eine Grund ist sicherlich eine Chronifizierung, dass einfach die Schmerzen mittlerweile durch das Gedächtnis, Schmerzgedächtnis schon im Körper oder dass durch dieses Schmerzgedächtnis die Schmerzen trotzdem weiter auftreten können. Und vor allem, weil man weiß, dass nach einer Operation ja auch die Periodenblutung oder der Zyklus fortbestehend ist. Also die Operation ist singulär oder einzeln nicht immer eine gute Therapieoption. Aber es gibt auf jeden Fall Indikationen für eine Operation, wann die auf jeden Fall wichtig und gut ist, dass wir sie haben, dass wir sie durchführen. Gründe für eine Operation kann sein, wenn das Endometrioseherde am Harnleiter zum Beispiel sind. Der Harnleiter läuft an der Beckenwand entlang. Und wenn wir im kleinen Becken Endometrioseherde haben oder Knoten, die den Harnleiter abdrücken, kann es manchmal sein, dass man Harnstau bekommt. Und das sieht man, wenn man Ultraschall von der Niere macht, dann sieht man, dass die Niere gestaut ist. Und es liegt einfach dran, das ist wie wenn Sie einen Gartenschlauch haben und man steigt drauf, dann staut sich einfach die Flüssigkeit zurück. Und dann sieht man, das drückt genau und das schädigt aber langfristig dann die Niere. Also das ist ein Grund, wo man auf jeden Fall operieren muss, weil das natürlich einfach eine Organschädigung mit nach sich zieht, die deutliche Lebensveränderungen also mit sich bringt. Also das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund kann auch natürlich andere Organinfiltrationen sein, zum Beispiel am Darm, wenn es ein Knoten ist, der am Darm starke Beschwerden macht, zum Beispiel beim Stuhlgang oder beim Geschlechtsverkehr und der auf eine Hormontherapie nicht ausreichend anspricht, also wo man sagt, ja, die Hormontherapie führt zwar zu einer Beschwerdung, die Beschwerden sind trotzdem immens bei jedem Stuhlgang oder vor allem beim Stuhlgang bei der Periode, dann kann man darüber nachdenken, dass man den Knoten resiziert. Oder ein anderer Grund für die Operation kann sein, dass Endometriose-Zysten, also Endometriose in zystischer Form an den Eierstöcken auftritt, die zwar manchmal kann man im Ultraschall das gut beurteilen, dass es Endometriose-Zysten sind, manchmal kann man es aber auch nicht ganz klar sagen. Und es gibt ja manchmal auch nicht nur gutartige Veränderungen, sondern auch bösartige. Und dann, wenn man im Ultraschall das nicht klar hin unterscheiden kann, kann das auch ein Grund für eine Operation sein. Also das ist schon gut, dass wir da noch eine weitere Therapiesäule haben und die Operation dann auch als Option für die Frauen.
Aber offensichtlich tatsächlich eine Option unter mehreren. Klar, es hängt dann vom Einzelfall ab. Und wie Sie sagen, wenn es schwerwiegend ist, dann muss man daran. Aber es scheint so ein ganzes Bündel zu geben, was ja eigentlich, glaube ich, ein guter Ausblick ist. Es gibt jetzt ein neues Medikament, da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Davon habe ich neulich gelesen. Weiß nicht, ob man den Namen nennen kann, ob das sowas ist wie Aspirin und oder ob das dann werblich ist, aber was ist denn davon zu halten?
Genau, wir haben noch gar nicht genau über die Hormontherapie detaillierter gesprochen, deswegen ist es ganz gut, dass Sie das ansprechen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir hatten von der Pille gesprochen und ja, darüber gesagt, ja, dass das ein Kombinationspräparat ist aus Östrogen und Gestagen. Aber für die Therapie der Endometriose sind vor allem die reinen Gestagenpräparate, die sogenannten Mini-Pillen, sind die relevant. Und da gibt's ja eins mit dem Wirkstoff Dinogest. Das gibt's mittlerweile verschiedene Generika. Also der Wirkstoff ist Dinogest, was für die Therapie der Endometriose zugelassen ist. Das ist das eine Medikament, was wir haben. Und das andere, was, wie Sie gesagt haben, was jetzt neu ist, ist seit letztem Jahr im November zugelassen. Das ist Relugolix CT. Und das ist ein Medikament.
Kryptischer Name.
Ja, das ist, genau, das ist wie Asterix und Obelix. So ein bisschen kann man sich so merken, Relugolix. Da gibt's auch noch andere Wirkstoffe, die ähnlich mit klingen. Das ist ein GnRH-Antagonist. Also das ist ein, ja, ganz ein komplexer Name. Das ist ein Hormon, was im Kopf an dem Hypothalamus und Hypophyse wirkt und dafür sorgt, dass die körpereigene Hormonproduktion unterdrückt wird. Also wir wissen ja,
also
dass
das heißt im Gehirn, also das heißt die Reizauslöser im Gehirn werden gedämpft sozusagen.
Genau, so ist es. Und wir wissen, dass Endometriose eine hormonabhängige oder östrogenabhängige Erkrankung ist Und man geht davon aus, dass durch diese Unterdrückung die Endometrioseherde auch in ihrer Aktivität reduziert werden.
Das ist ein bisschen so, als würde man den Monatszyklus über das Gehirn blockieren.
Genau. Das hat ja natürlich, die Hormone haben ja nicht nur negative Aspekte in Bezug auf die Endometriose, sondern gerade das Östrogen ist ja auch für Knochen, Haut, Haargesundheit relevant. Und so dass diesem Medikament, das CT, das steht dafür, dass ein Östrogen und Gestagen noch mit hinzugefügt ist. Also wir haben ein Kombinationspräparat aus dem GnRH-Antagonisten Relugolix, das gemeinsam mit diesen Kombinationen aus Östrogen und Gestagen neu zugelassen wurde für die Endometriose. Und das ist einfach ein Gewinn auch für die Betroffenen, weil man hier die Möglichkeit hat, aus zugelassenen Präparaten zu schauen, was ist ein Präparat, was mir die meiste Lebensqualität bringt, also was meine Schmerzen reduziert. Aber was ja auch oft bekannt ist, dass die Durchführung einer Hormontherapie reduziert oder einschränkt, das sind die Nebenwirkungen. Und man geht davon aus oder hofft, dass die Nebenwirkungen unter dem Relugolix CT besser sind oder weniger als zum Beispiel unter dem Dinogest. Aber ich habe viele Patientinnen, die auch mit dem Dinogest gut zurechtkommen. Und ich denke, ich würde jeder Betroffenen raten, verschiedene Präparate auszuprobieren. Wir haben neben dem Dinogest auch andere Gestagene, die man anwenden kann, aber leider halt nicht in der Zulassung, aber im Off-Label-Use.
Und dass man, das heißt, also wie kommt man dann daran, wenn man das haben möchte?
Dass man über den Frauenarzt, dass man da das bespricht, wie die Verbesserung der Beschwerden war, ob eine Verbesserung eingetreten ist. Wenn das der Fall ist, dann kann man die Therapie einfach auf Dauer fortsetzen, je nachdem, wie die Lebenssituation ist. Oder wenn man sagt, die Beschwerden sind nicht ausreichend reduziert oder die Nebenwirkungen sind so stark, dass man auf andere Präparate wechselt. Und da ist ja eigentlich schade, dass man mittlerweile oder immer noch sehr wenig Auswahl hat. Also wir haben jetzt die zwei genannten, dann gibt es noch andere, ähnlich auch zentral, also im Gehirn wirksame Medikamente, die aber auch sehr starke Nebenwirkungen haben, wo man aber da einfach gucken muss. Und mit dem Frauenarzt vor allem auch hier wieder ist wichtig, let's talk about Endometriose oder zumindest über die Beschwerden, dass man darüber spricht und guckt, bis man eine passende Hormontherapie hat mit dem Ziel der Blutungsfreiheit. Also das sollte bei allen das Gleiche sein, dass die das Ziel haben, dass man blutungsfrei ist, um so auch die Beschwerden maximal zu reduzieren.
Genau, um den eingangs beschriebenen Problemzyklus einfach zu dämpfen. Ne? Jetzt habe ich im Kopf, also ich weiß noch von meiner Frau, die fühlte sich oftmals uninformiert bei ihrer Frauenärztin und nicht so gut aufgehoben. Das bringt mich so auf zwei Gedanken. Einmal ist ja das Thema Hormone so ein bisschen in Verruf geraten in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ich habe dann nochmal wieder gehört, ja, lieber nicht Hormone nehmen, sei krebsfördernd. Das ist das eine. Das ist jetzt zwei Fragen in einer, macht nichts. Das andere ist, wie gut sind die Frauenärztinnen und Frauenärzte eigentlich informiert über das Thema, dass sie dann auch das Richtige empfehlen? Beziehungsweise, wenn ich das Gefühl habe als Patientin, da kommt nicht viel, wie kann ich mir dann, wo kann ich mir Hilfe holen? Das ist Nummer eins nach dem anderen. Kurz nochmal zum Schluss quasi, ja, Hormone, wie ist das?
Also ich denke, bei jeder Arzt-Patienten-Beziehung ist das Vertrauen das Wichtigste. Und es ist ganz klar, dass man da einfach jemanden suchen sollte, zu dem man einfach Vertrauen hat, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt und seine Fragen auch adäquat beantwortet bekommt. Grundsätzlich ist eine Hormontherapie im Rahmen der Ausbildung zum Frauenarzt, also zur Facharztausbildung, eine wichtige Säule in der Ausbildung. Und auch wir versuchen auch, wie durch die Arbeitsgemeinschaft Endometriose und andere Interessensverbände, die Aufklärung oder Fortbildung auf dem Gebiet der Endometriose bei den Frauenärztinnen und Frauenärzten zu verbessern, dass da auch die Informationen in Bezug auf die Therapiemöglichkeiten sich einfach verbessern. Aber ich denke, grundsätzlich ist der Frauenarzt, die Frauenärztin die Ansprechpartner, die dann auch die Grundversorgung im Rahmen der Diagnostik und der Therapie durchführen. Wenn da auch Veränderungen zu sehen sind oder die Beschwerden nicht suffizient auch mit verschiedenen Hormontherapien eingestellt sind, dann haben die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, eine Überweisung in eine Endometriose-Klinik oder in einem Endometriose-Zentrum zu stellen. Also das sind verschiedene, es gibt ja die Möglichkeit, oder wir kennen aus verschiedenen Bereichen, dass man gute Qualität sowohl in der Diagnostik und Therapie durch die Zertifizierung, durch Zertifizierungsverfahren nachweisen kann. Man hat jetzt zum Beispiel im Bereich der Onkologie bei den Brustkrebszentren nachgewiesen, dass auch das Überleben in zertifizierten Zentren besser ist.
Das hat auch mal ein bisschen mit Fallzahlen zu tun.
Genau, ne? Hat auch was mit Fallzahlen zu tun. Also und
wie viele Menschen werden da pro Jahr in diesem Fall oder mit der Diagnose behandelt? Ne?
Genau, das ist natürlich wie bei allem im Leben, wenn ich mich mit was tagtäglich beschäftige, ist natürlich die Qualität besser, als wenn ich was ganz selten habe. Aber ich denke, das ist eine Möglichkeit, wie man dann Schritt für Schritt einfach dann auch weiterkommt, aber von der Grundversorgung dann auch in die spezialisierte Versorgung. Und hier die Zentren, die zertifiziert sind, das ist eine Zertifizierungsgesellschaft, Euroendozert, die die Zertifizierung durchführt. Und auf der Homepage von denen kann man sich informieren, welche zertifizierten Einrichtungen es sowohl in der Praxis, in der Klinik als auch im Zentrum gibt.
Unter dem Suchbegriff Endometriose wahrscheinlich. Ne?
Genau, ja.
Und nochmal zu den Hormonen, da wollte ich doch nochmal nachhaken, weil ich das wirklich immer wieder höre. Lieber keine Hormone. Was antworten Sie darauf?
Ich sage das, ich verstehe das vollkommen. Es ist natürlich immer am besten, wenn man keine Medikamente braucht, wenn es einem gut geht, wenn man keine chronische Erkrankung hat. Aber wenn man eine Erkrankung hat, die einen die Lebensqualität massiv raubt, sowohl im privaten als auch wahrscheinlich im beruflichen Bereich, wo man sein Leben danach ausrichtet, Schmerzwerte ja von im hohen Bereich angibt, wenn man an die Skala von 0 bis 10 denkt, dann denke ich, ist eine Hormontherapie nach Nutzen-Risiko-Abwägung auf jeden Fall indiziert. Das ist wie wenn man einen Bluthochdruck hat oder wie wenn man eine Schilddrüsenfunktionsstörung hat. Das sind ja auch, also bei der Schilddrüsenfunktionsstörung auch Hormone, die genommen werden. Und dann denke ich, ist eine Hormontherapie auf jeden Fall indiziert. Und wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, die Dosierung auch mit anzupassen, dass das einen von der Beschwerdesymptomatik her ist. Es gibt natürlich, was wir auch noch haben, andere Applikationsformen. Also ich muss nicht nur die Hormonpräparate, die man als Pille oder schluckt, zum Beispiel bei einer Adenomiose, ist auch die Hormonspirale sehr wirksam. Also wenn ich eine Endometriose oder Adenomiose habe, die auf die Gebärmutter beschränkt ist, eine Schmerzen, vor allem bei der Periodenblutung oder vielleicht auch starke Blutungen, dann habe ich mit einer Hormonspirale da eine gute Therapieoption, die auch ganz niedrig dosiert dann die Hormone dann auch abgibt.
Das heißt, das bringt mich wieder zu der Idee der oder dem Gedanken der Säulen, was Sie sagten. Es gibt eben mehrere Möglichkeiten. Das kann man besprechen. Was ist der erste Schritt? Ich wiederhole es nochmal, das Wort. Also gehen Sie zum Hausarzt oder zur Hausärztin oder Frauenarzt oder Frauenärztin Ihres Vertrauens. Und wenn sich Frauen allgemein darüber informieren wollen, einfach mal einlesen wollen, die sprachen vorhin diese Selbsthilfe, nicht Gruppe, sondern Selbsthilfeinitiative an. Was ist das zum Beispiel?
Also es gibt ja bei verschiedenen Erkrankungen Selbsthilfegruppen und es ist eine extrem wichtige unterstützende Säule, wo einfach die Patientinnen untereinander sich Hilfestellungen und Tipps geben. Die Endometriose-Vereinigung in Deutschland, das ist eine sehr aktive, engagierte, auch politisch engagierte Gruppe, die auch ein Netzwerk aufgebaut hat, wo Betroffene sich melden können, entweder in den Treffen oder auch über einen Telefonkontakt und sich da zum Beispiel über mögliche Anlaufstellen oder auch über Anträge, Schwerbehinderungsanträge, über Rehabilitationen oder allgemein auch über Therapieverfahren, Diagnostikverfahren austauschen können und untereinander sich stützen können. Und ich denke, das ist immer sehr wichtig, wenn man da auch Qualifizierte, die ja, das sind ja Personen, die sich selber auch gut fortbilden, die vernetzt sind, die auch mit den Ärztinnen und Ärzten im Austausch sind und die da einfach eine gute Unterstützung auch zusätzlich nochmal geben können.
Also das ist wahrscheinlich nicht so, dass jetzt alle Hörerinnen, die sich jetzt Hilfe suchen, an Sie jetzt wenden sollen, sondern ich wiederhole nochmal, Sie sagten Eurozert, nachschauen, welche Kliniken da gut erfahren sind in diesem neuen alten Thema. So nenne ich das mal. Für mich ist das ein neues, altes Thema, das offensichtlich immer bekannter wird. Und danke auch Ihnen. Ja, jetzt sind wir am Ende der Zeit angekommen. Ich danke Ihnen sehr für die Information.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Schröder, für das Gespräch.
Ist ein bisschen komisch, als Mann darüber zu reden, aber hilft nicht. So ist es manchmal. Und ich denke, dass und ich hoffe, dass viele Hörerinnen, die betroffen sind, jetzt auch durch Sie, vielleicht auch das Buch, das Sie geschrieben haben, da Orientierungshilfe bekommen.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass Sie da waren.
Danke Ihnen auch.
Mehr über das Thema Endometriose und die Arbeit von Stefanie Burghaus erfahrt ihr am aktuellen Heft von Bild der Wissenschaft, in dem die Medizinerin ebenfalls zu Wort kommt. Den Link zum Artikel findet ihr in der Kurzbeschreibung dieses Podcasts. Im Titelthema der Juli-Ausgabe geht es um Pestizide. Besonders bekannt ist zum Beispiel das Glyphosat, das Landwirte gegen Unkräuter einsetzen. Laut wissenschaftlicher Studien schadet es aber auch anderen Pflanzen und Tieren. Welche Alternativen es gibt, lest ihr am Heft und auf wissenschaft.de. Im Bereich Astronomie haben wir diesmal einen Schwerpunkt zum Thema Eismonde. Unter dem Eispanzer der großen Trabanten von Jupiter und Saturn verstecken sich Ozeane, die durch Gezeitenkräfte der Riesenplaneten erwärmt werden. Theoretisch wäre dort sogar Leben möglich. Im Artikel lest ihr, für welche Überraschungen neue Daten von Raumsonden und Modellrechnungen sorgen. In der nächsten Podcast-Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Umwelt-DNA. Robin Schütz von der Universität Duisburg-Essen erklärt, wie Tiere durch winzige Hautschuppen, durch Speichel und auch Kot Spuren hinterlassen und wie ihm das in seiner Forschung nützt. Und ansonsten freuen wir uns sehr über eine Rückmeldung von euch. Meldet euch gerne jederzeit mit Fragen und Anregungen per E-Mail oder auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.